RD. Stellt euch mal vor, die machen wirklich ernst. Wenn die von jetzt auf gleich sagen würden, Schluss mit uns nicht, müssten in den ersten 24 Stunden unsere Krankenhäuser ihre medizinische Versorgung runterfahren.
Die Leute, über die wir heute reden, sind so wichtig, dass ebenfalls schon in den ersten 24 Stunden nach Arbeitsniederlegung sich an den Tankstellen lange Warteschlangen bilden würden. Und nach 2-3 Tagen wäre dann Schluss mit tanken.
Ach so, und in Supermärkten wäre dann natürlich auch Schluss mit frischen Sachen. Abends ins Restaurant gehen, no way.
Nach einer Woche käme der gesamte Straßenverkehr zum Stillstand, weil einfach kein Benzin mehr da wäre. Hieße auch, Polizei, Rettungsdienste könnten alle nicht mehr ausrücken.
Und schon nach einem Monat wäre die Katastrophe perfekt. Weil Material fehlt, müssten Fabriken schließen und tausende Menschen würden ihren Job verlieren.
So eine Welt ohne Lkw-Fahrerinnen und Fahrer kann und ehrlich gesagt will man sich gar nicht vorstellen. Wenn man sich nur theoretisch darauf einlässt, was der belgische Verband für Verkehr und Logistik da mal in diesem Szenario durchgespielt hat.
Und das würde nicht nur in Belgien so ablaufen, bei uns genauso. Damit rechnet jedenfalls der Deutsche Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung und auch die Experten vom Bundesverband Spedition und Logistik. Ohne Lkw-Fahrer wäre unsere lückenlose Versorgung mit Waren und Gütern aus allen Lebensbereichen sofort gefährdet.
Da sind auch die sofort leise, die sich sonst immer über die Lkw auf der Straße aufregen und als erste Reaktion gedacht haben, ja cool, weniger Staus auf der Autobahn. Wir halten fest, unsere Welt ist mega abhängig davon, dass es Menschen gibt, die in ihren Lkw unterwegs sind und uns mit allem versorgen, was wir so brauchen und haben wollen.
Das zeigt auch das Beispiel Großbritannien, denn so hypothetisch ist unser Szenario hier gar nicht. Nach dem Brexit und dem Ausscheiden aus dem EU-Binnenmarkt und Zollunion vor 3 Jahren, da fehlten dort um die 100.000 Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, viele davon aus Osteuropa, weil die aus dem Land mussten und nicht mehr rein durften. Die Folge? Leere Supermarktregale, super lange Schlangen vor den Tankstellen, wo kein neues Benzin hintransportiert wurde. Teilweise haben sich die Leute an den Zapfsäulen wegen ein paar Liter Sprit geprügelt.
Man kann es nicht anders sagen. Unser tägliches Leben hängt von Lkw-Fahrern und Fahrerinnen ab. Deshalb die Frage, warum gehen wir genau mit diesen Leuten eigentlich so schlecht um? Viele fahren für weniger als den Mindestlohn, sind monatelang von zu Hause weg, irgendwo in Europa, alles nicht erlaubt. Aber das sind die Bedingungen auf unseren Straßen.
Bedingungen, die für viele Fahrer, insbesondere aus Osteuropa, leider Alltag sind.
Ich erhalte 70 Euro am Tag. Das liegt über dem Durchschnittsverdienst in Rumänien. Aber ich muss davon auch die ganzen Kosten, die ich auf der Fahrt habe, bezahlen.
So ein Gehalt für Lkw-Fahrer auf deutschen Straßen, das ist halt einfach illegal.
Wie kann es dann sein, dass es trotzdem passiert, dass Leute von ihren Arbeitgebern hier auf offener Straße ausgebeutet und teilweise sogar bedroht werden? Darüber reden wir in dieser Folge. Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf.
Weißt du was? Mein Onkel, der war Lkw-Fahrer. Mein Cousin ist immer noch Lkw-Fahrer. Und für beide war das der beste Job der Welt, weil sie sagen, da auf dem Bock bin ich frei. King of the Road. Ich kann mit den Spesen machen, was ich will. Keiner redet mir rein und ich sehe was von Europa.
Das war übrigens auch der Berufswunsch meiner Mutter.
Was,
die wollte es in den USA machen. Das war ihr großer Wunsch.
Ja, und dann hat sie dich gekriegt und du hast alles kaputt gemacht.
Nee, ich bin im Lkw aufgewachsen. Stimmt nicht. Ich kann das aber schon nachvollziehen irgendwie. Also früher war Lkw-Fahren, glaube ich, aber auch ein bisschen mehr Abenteuer und Freiheit als heute.
Na, wobei man ehrlich sagen muss, Arbeitsschutz oder Lenkzeiten, das gab es ja früher so nicht. Also wahrscheinlich waren auch die Arbeitsbedingungen so richtig toll nie.
Ja, anders als früher gibt es dagegen heute eigentlich Gesetze, nach denen das, was unsere Plus-Minus-Recherchen zeigen, gar nicht passieren dürfte.
Unser Team hat nämlich recherchiert, dass viele Lkw auf unseren Straßen von miserabel bezahlten Fahrern aus Billiglohnländern gesteuert werden. Wehrlose Trucker behandelt, man muss das Wort wirklich sagen, wie Sklaven. Und das mitten bei uns in Deutschland.
Und dazu müssen wir sagen, wir brauchen diese Menschen dringend. In Deutschland fehlen laut einer Studie rund 70.000 Berufskraftfahrer. Der Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung geht aktuell sogar von über 100.000 aus, die uns in Deutschland fehlen.
Ja, so wie in England damals. Außerplanmäßige Lieferungen, die sind deshalb jetzt schon schwer zu bewerkstelligen. Zum Beispiel, wenn die halbe Stadt Olivenöl hamstern will und die Geschäfte dann plötzlich doppelt so viel Olivenöl brauchen, dann bleibt das Supermarktregal eben leer.
Einer, der uns dann mit neuem Olivenöl aushelfen könnte, ist zum Beispiel der Lkw-Fahrer Joko. Der kommt aus Bulgarien und die Hälfte aller Lkw-Fahrer, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, kommt inzwischen aus Osteuropa. Und sie fahren auch für osteuropäische Speditionen und speziell die gucken wir uns heute mal genauer an.
Joko fährt 3 Monate lang mit seinem Lkw durch Europa. Einen Monat hat er noch vor sich. Dabei fährt er über deutsche Straßen und was viele nicht wissen, damit ist es total egal, wer ihn angestellt hat oder in welchem Land sein Chef sitzt.
Wie sage ich Ihnen das? Die Firma gehört einem Schweizer, ist aber in Bulgarien registriert und fährt durch die EU.
Und eben über deutsche Straßen, da gilt eigentlich der deutsche Mindestlohn. Eigentlich. Aber die Realität sieht so aus.
Ich bekomme weniger als in der Schweiz oder in Deutschland, aber mehr als in Bulgarien sonst üblich. Den deutschen Mindestlohn kenne ich gar nicht.
Und so wie Joko geht's vielen. Plus Minus hat mit Lkw-Fahrerinnen und Fahrern auf deutschen Raststätten gesprochen und überall zeigt sich ein super ähnliches Bild. Sie werden schlecht bezahlt, was gegen unseren Mindestlohn verstößt.
Am Anfang haben wir diesen rumänischen Fahrer schon gehört. Er bekommt einen festen Betrag am Tag.
Ich bekomme pro Tag, an dem ich fahre, eine Pauschale. Das hängt vom Arbeitgeber ab. Ich erhalte 70 Euro am Tag. Das liegt über dem Durchschnittsverdienst in Rumänien. Aber ich muss davon auch die ganzen Kosten, die ich auf der Fahrt habe, bezahlen.
Und 70 Euro am Tag ist gegen unseren Mindestlohn. Der beträgt 12,41 Euro. Und wenn er jetzt 8 Stunden fährt, dann müsste er knapp 100 Euro am Tag bekommen und eben nicht 70.
Und das ist halt super wichtig. Auch wenn das Unternehmen in Rumänien oder Bulgarien oder sonst wo sitzt, gezahlt werden muss der Mindestlohn des Landes, in dem der Lkw gerade fährt. So steht's im EU-Mobilitätspaket. Und übrigens für Deutschland auch nochmal indirekt im deutschen Lieferkettengesetz.
Unser Plus-Minus-Team war echt an vielen Autobahnraststätten. Und hat mit vielen Leuten gesprochen. Viele Fahrerinnen und Fahrer bekommen keinen deutschen Mindestlohn und sie wissen auch gar nicht, dass sie den Anspruch darauf hätten.
Ja, und wir haben noch ein anderes Problem festgestellt. Viele Fahrer sind viel zu lange unterwegs. Auch dagegen gibt es nämlich eigentlich EU-Gesetze, dass die aber nicht eingehalten werden, erlebt auch dieser rumänische Lkw-Fahrer auf dem Weg nach Paris.
Was danach kommt, weiß ich nicht. Es geht vielleicht weiter nach Spanien. Ich fahre oft wochenlang durch Polen, Frankreich, Österreich, Spanien und Italien bis runter an die Stiefelspitze. Auch auf diesem Trip werde ich wohl wochenlang vor allem in Südeuropa unterwegs sein.
Und in dieser Zeit lebt er in seiner Fahrerkabine, schläft hier, isst hier.
Und das ja eben nicht nur eine Woche, sondern zum Teil monatelang, ohne irgendwann mal nach Hause zu kommen. Und ihr ahnt es schon, auch das ist natürlich laut dem EU-Mobilitätspaket eigentlich nicht erlaubt. Das Fahrzeug muss nämlich alle 8 Wochen ins Heimatland zurück. Und Fahrern und Fahrerinnen stehen sogar alle 4 Wochen Heimatbesuche zu.
Viele Speditionen halten sich aber einfach nicht daran. Das beklagt auch der Sozialexperte Stefan Sell von der Hochschule Koblenz.
Tatsächlich wissen wir aus vielen Berichten, dass diese Fahrer oftmals Monate, sogar über ein Jahr in Westeuropa von einem Ziel zum anderen hin und her jonglieren, was eigentlich rechtlich nicht zulässig ist.
Außerdem muss das Unternehmen nach dem EU-Mobilitätspaket Lkw-Fahrern bei längeren Pausen einen Schlafplatz bezahlen, sodass sie nicht in der Fahrerkabine schlafen müssen. Aber auch das passiert bei vielen, vor allem osteuropäischen Speditionen, einfach nicht.
Um es ganz klar zu sagen, das, was da passiert, ist alles rechtswidrig. Und trotzdem lassen sich Trucker diese Behandlung gefallen. Wieso eigentlich? Zum einen, weil viele ihre Rechte ja überhaupt gar nicht kennen. Joko hat selbst gesagt, er weiß gar nicht, wie hoch dieser deutsche Mindestlohn ist. Zum anderen gibt es aber auch das.
Wenn sich diese Fahrer tatsächlich wehren, werden sie bedroht oder erleben sogar Gewalt. Niederländische Gewerkschafter konnten ein Telefonat aufzeichnen. Ein Lkw-Fahrer beschwert sich da bei seinem Arbeitgeber, weil er sein Gehalt nicht ausgezahlt bekommt und ohne sein Geld halt nicht weiterfahren will.
Aber der Chef geht nicht nur gar nicht drauf ein, sondern er bedroht und beschimpft ihn aufs Übelste.
I come there, I fuck your mother.
Im weiteren Verlauf sagt er, wenn du zur Polizei gehst, die helfen dir eh nicht, das sind Idioten.
The police, they are idiots. They don't care about you. They care only about you, the money.
Und vielleicht erinnert ihr euch noch, ich bin wochenlang daran vorbeigefahren. Letzten April auf einem Autobahnrastplatz bei Darmstadt, da haben nämlich Lkw-Fahrerinnen und Fahrer gestreikt, weil sie, laut eigenen Aussagen von ihrem Arbeitgeber, einem polnischen Spediteur, kein Gehalt bekommen haben.
Und dann passierte Folgendes. Karfreitag, ein riesiges, schwarzes, gepanzertes Fahrzeug fährt auf den Rastplatz. Durch Polen und die halbe Republik gefahren, nur für diesen Moment. Herausspringen schwarz gekleidete, bewaffnete Sicherheitsmänner aus Polen. Sie wirken wie eine Spezialeinheit. Beauftragt sind sie vom polnischen Spediteur. Und der ist auch noch mit dabei.
Und sie fordern daraufhin die Lkw zurück. Mit Gewalt. Versuchen die Fahrer aus ihren Kabinen zu zerren. Am Ende musste sogar die Polizei eingreifen. Das Gute? Die Lkw-Fahrer konnten sich mit der Spedition doch noch einigen und bekommen ihr Geld. Aber diese brutale Aktion, die zeigt schon, mit welchen Bandagen da gekämpft wird. Zumal das ja kein Einzelfall war.
Derselbe Spediteur soll im April einen seiner Fahrer in Bayern bedroht und mit Pfefferspray angegriffen haben. Der hatte Ware für Aldi Süd geladen. Aldi will jetzt natürlich nicht mit solchen Wildwest-Aktionen in Verbindung gebracht werden und hat betont, dass es zu keinem Zeitpunkt direkte Vertragsbeziehungen mit diesem Spediteur gegeben hat. Aber eben indirekte, und auch für die ist der Discounter verantwortlich.
Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, so Aldi, würden sämtliche Transportaufträge verboten, die an Firmen der Speditionsgruppe gingen. Denn nach dem nationalen Lieferkettengesetz ist es egal, ob Aldi den Spediteur selbst beauftragt hat oder ob er der Subunternehmer eines Subunternehmers ist. Die Discounterkette ist dazu verpflichtet, Menschenrechtsverstöße in der gesamten Lieferkette zu verhindern, egal wer da von wem beauftragt und oder bezahlt wird.
Was aber all diese Vorfälle zeigen, ist ja auch klar. Wie verzweifelt und am Ende sind denn bitte viele von diesen Lkw-Fahrern, dass sie so ein Risiko eingehen, solche Auseinandersetzungen führen müssen. Und da fragen wir uns natürlich, warum wechseln die osteuropäischen Fahrer nicht? Deutsche Speditionen suchen doch gerade händeringend Fahrer und Fahrerinnen. Stichwort Fachkräftemangel. Hattest du was von 100.000 gesagt?
Ja, es könnte eigentlich so einfach sein, ne? Aber ein großer Teil des Problems liegt in der Bürokratie. Viele deutsche Speditionen würden nämlich sehr gerne Fahrer aus der Ukraine, Usbekistan oder Georgien einstellen, aber das ist nicht so einfach möglich. In Deutschland werden nämlich ihre Führerscheine nicht anerkannt.
Also selbst wenn ein ukrainischer Lkw-Fahrer für eine litauische Spedition seit Jahren kreuz und quer durch Europa fährt, hier in Deutschland zählt sein Führerschein nicht. Will er für eine deutsche Spedition fahren, muss er nochmal eine Führerscheinprüfung ablegen. Und nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz, ey, das ist was bei Scrabble, noch eine zusätzliche theoretische Prüfung bestehen. In, Achtung, deutscher Sprache. Und daran scheitert es dann eben oft. Ganz zu schweigen übrigens von den Kosten für Führerschein und zusätzliche Prüfung.
Also, Fahrer aus Ländern wie Usbekistan, Ukraine oder Georgien dürfen durch Deutschland fahren, wenn sie für ausländische Speditionen tätig sind. Aber nicht für deutsche Speditionen.
Wahnsinn. Ich muss atmen, ich kann es irgendwie nicht aushalten. Weil wir so kompliziert sind, bleiben viele Fahrerinnen und Fahrer in diesen Ausbeutungsverhältnissen hängen. Da muss sich was ändern, allein um solche Arbeitsbedingungen auf unseren Straßen zu verhindern.
Und darum soll es jetzt gehen, denn es gibt ja die Gesetze dazu, die haben wir ja schon erwähnt. Es gibt das nationale Lieferkettengesetz. Laut dem sind ganz klar alle Formen von Sklaverei oder Zwangsarbeit verboten. Und da werden Auftraggeber in die Pflicht genommen. Wenigstens die Bezahlung von Mindestlöhnen ist zwingend vorgeschrieben.
Und es gibt ja das EU-Mobilitätspaket, hatten wir ja schon angesprochen. Das hat die EU ja extra verabschiedet, um Ausbeutung ausländischer Fahrer auf europäischen Straßen zu verhindern. Da steht unter anderem ganz klar geregelt, dass Fahrer den Mindestlohn des Landes bekommen müssen, durch das sie gerade fahren. Und dass sie zum Beispiel die Möglichkeit haben müssen, alle 4 Wochen an ihren Wohnort zurückzukehren.
Es gibt also all diese Gesetze, um Ausbeutung auf unseren Straßen zu verhindern. Die Frage ist nur, warum werden sie in der Praxis nicht eingehalten? Warum ändert niemand was?
Alles seit Jahren bekannt, aber die Realität ist ernüchternd. Es gibt einfach zu wenige Kontrollen. Das bedeutet, dass viele der Verstöße gegen Mindestlohnvorschriften und andere gesetzliche Bestimmungen unentdeckt und ungeahndet bleiben. Ganz einfach, weil niemand nachguckt.
Und wenn doch mal nachgeguckt wird, dann halt eher wegen anderer Dinge. Nach der Bezahlung oder der Einhaltung von Sozialvorschriften fragen Kontrolleure kaum. Anna Wallrich arbeitet für das Projekt Faire Mobilität. Das ist ein Beratungsangebot des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Das berät Menschen aus Mittel- und Osteuropa zu ihren Arbeitsrechten. Und das wird übrigens auch von der Bundesregierung mitfinanziert. Und sie sagt uns das.
Jeder Fahrer hier hat es wahrscheinlich schon mal erlebt, dass technische Dinge an seinem LKW kontrolliert wurden. Seine Aufenthaltspapiere, seine Lenk- und Ruhezeiten. Aber nicht sein Mindestlohn. Wir haben das mal stichprobenartig abgefragt bei einer Aktion. Da haben wir keinen einzigen Fahrer getroffen, der jemals nach seinem Lohn von einer Behörde gefragt wurde.
Ist das verrückt? Da gibt's Kontrollen, aber eben nicht zum Arbeitsschutz, zum Mindestlohn. Darüber kann man verrückt werden, aber man kann es auch erklären. Für unterschiedliche Kontrollen sind unterschiedliche Behörden zuständig. Sozialexperte Stefan Sell, den haben wir vorhin schon gehört, der sagt, dass wir eine völlig zersplitterte Kontrollstruktur haben. Denn die Arbeitskontrolle bei uns ist nicht zentralisiert, sondern verteilt sich auf unterschiedliche Institutionen.
Die Einhaltung des Mindestlohns wird zum Beispiel durch eine Einheit des Zolls überprüft. Finanzkontrolle Schwarzarbeit heißt die. Die ist für die Ahndung von Verstößen zuständig und prüft Arbeitgeber. Das Bundesamt für Logistik und Mobilität wiederum ist für die Straßenkontrollen der Lkw zuständig, zum Beispiel für Lenk- und Ruhezeiten. Könnte wichtige Hinweise an den Zoll weitergeben. Meint man. In der Praxis arbeiten die Behörden nämlich leider nur hier und da zusammen.
Und es wird auch viel zu wenig kontrolliert. Insgesamt hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit vergangenes Jahr ungefähr 3000 Arbeitgeber im Transportbereich darauf kontrolliert, ob sie ihren Beschäftigten Mindestlöhne zahlen und sie zur Sozialversicherung angemeldet haben. Das ist so wenig wie schon lange nicht mehr. 2019 kontrollierten sie noch mehr als doppelt so viele.
Und man muss dazu sagen, jeden Tag gibt es in Deutschland ungefähr 1 Million Lkw-Fahrten. Also Kontrollen im Transportbereich durch den Zoll nehmen gerade ab.
Auch das Bundesamt für Logistik und Mobilität kontrolliert seltener. Das zeigen die Statistiken. Es gibt ja diese Regel, dass die Lkw alle 8 Wochen in ihr Heimatland zurück müssen. Ein Lkw darf nicht monatelang durch die EU cruisen. Er muss nach 8 Wochen zurück. Das soll nicht nur, aber auch Lkw-Fahrerinnen und Fahrer schützen.
Und guckt man nach, wie oft das kontrolliert wurde, dann sind auch hier die Zahlen rückläufig. 2022 wurden knapp 90.000 gebietsfremde ausländische Fahrzeuge kontrolliert. 2018 waren es noch gut 20.000 Kontrollen mehr. Also es bräuchte mehr und vor allem bessere Kontrollen, genauso wie bessere Kooperation zwischen Behörden.
Wie sieht das denn die Bundesregierung? Was unternimmt sie, um die Arbeitsbedingungen von Kraftfahrern zu kontrollieren? Im April hat die AfD dazu eine kleine Anfrage gestellt. Die Antwort? Polizei und das Bundesamt für Logistik und Mobilität führen regelmäßig Straßenkontrollen durch. Sie engagieren sich in Kontrollnetzwerken, machen Schwerpunktkontrollen und, wie gerade schon gehört, die Bundesregierung finanziert auch Beratungsangebote wie Faire Mobilität, um Menschen über ihre Arbeitsrechte aufzuklären.
Und das sind ja an sich gute Ansätze. Nur bringen die eben kaum was, wenn es so viele Lkw bei so wenig Kontrollen gibt. Dabei braucht es jetzt Lösungen. Denn es ist ja total abzusehen, dass es künftig immer mehr Lkw auf unseren Straßen geben wird. Eine Prognose des Bundesverkehrsministeriums geht davon aus, dass bis 2051 rund 50% mehr Lkw auf den Straßen unterwegs sein werden als heute.
Dahinter steckt unser privates Konsumverhalten und unsere Wirtschaftskraft. Wir kaufen uns mehr als früher. Zum Beispiel bestellen wir ja auch viel mehr online. Wir kaufen individueller und mehr einzeln.
Und wenn jedes Paar Turnschuhe einzeln durch die Republik gekarrt wird, erhöht das eben den Lkw-Verkehr auf der Straße. Und das bedeutet eigentlich, man braucht noch mehr Fahrer.
Auf der anderen Seite haben wir aber einen riesigen Fachkräftemangel. Gerade gehen viele Lkw-Fahrerinnen und Fahrer in den Ruhestand und es kommen wenige Leute nach. Und genau deshalb werden wir noch mehr als früher Lkw-Fahrerinnen und Fahrer aus dem Ausland brauchen.
So, wir haben uns die Spediteure und die Gesetze angeguckt. Aber wo wir nochmal genauer hingucken sollten, die Waren kommen ja auch irgendwo an. Und damit meine ich jetzt nicht bei uns Endverbrauchern. Die Waren gehen ja erstmal an richtig große Unternehmen.
Ja, Aldi Süd haben wir vorhin schon gehört, aber auch Amazon, Ikea, für die sind die Fahrer unterwegs. Selbst wenn diese Unternehmen die Speditionen nicht direkt beauftragen und das über Sub-Unternehmer geht, durch das Lieferkettengesetz, haben wir auch gerade gehört, sind sie mitverantwortlich.
Unser Plus-Minus-Team hat bei seinen Recherchen zwei Fahrer aus Indien getroffen, die hier für Amazon unterwegs sind. Sie haben einen Vertrag mit einer polnischen Firma und nur um in Europa als Lkw-Fahrer arbeiten zu dürfen, mussten sie 4.000 Euro an eine Vermittlungsagentur bezahlen.
Did you pay something for the license to drive here?
4.000. Otherwise we cannot come here.
Und hier erhalten sie jetzt nicht mal den Lohn, der ihnen zusteht.
Und sie sind nicht die Einzigen. Nach unseren Plus-Minus-Recherchen beliefern viele dieser osteuropäischen Speditionen unter anderem Amazon-Verteilzentren. Plus-Minus hat Amazon mit den Vorwürfen konfrontiert. Was sagt denn dieser Großversender dazu?
Ich zitiere: Wir verlangen von allen Unternehmen in diesem Netzwerk, dass sie sich an unsere Richtlinien und alle geltenden Gesetze und Vorschriften halten. Und wir überprüfen die Einhaltung von Zeit zu Zeit. Wenn wir feststellen, dass ein Unternehmen gegen die Vorschriften verstößt, handeln wir sofort.
Und auch bei IKEA Deutschland haben wir nachgefragt. IKEA schrieb uns, Anführungsstriche unten, wiederholte oder schwerwiegende Verstöße führen zu einem Lieferstopp oder anderen geschäftlichen Folgen. Anführungsstriche oben. Beide Unternehmen, Amazon und IKEA, teilen uns auf Nachfrage aber nicht mit, wie oft denn bereits Verstöße festgestellt wurden.
Tja, was müsste jetzt also passieren, damit sich die Situation ändert?
So einfach. Es ist diesmal leider nicht. Positiv ist, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sind da. Es gibt klare Regelungen zu Lenk- und Ruhezeiten, Mindestlöhnen und Arbeitsbedingungen. Sie müssten aber auch angewandt werden.
Um das zu überprüfen, braucht es aber mehr und vor allem bessere Kontrollen und dazu engere Absprachen zwischen Zoll, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität und Polizei.
Außerdem gibt es einige Organisationen und Vereine, die sich für die Rechte der Fahrer einsetzen. Über das Projekt Faire Mobilität haben wir gerade schon gesprochen. Die klären Beschäftigte aus mittel- und osteuropäischen EU-Staaten über ihre Rechte in Deutschland auf und helfen ihnen, die auch durchzusetzen.
Ein ähnliches Beratungsangebot ist Faire Integration, das sich an Menschen aus Drittstaaten richtet, also außerhalb der EU. Beide Organisationen werden übrigens von der Bundesregierung gefördert. Solche Beratungsangebote sind dringend nötig und sollten noch ausgebaut werden. Ist ja klar, die betroffenen Arbeitnehmer müssen ihre Rechte kennen, um sie auch einfordern zu können.
Und dann könnte man sich mal überlegen, ob man es den Menschen aus Drittstaaten wirklich so schwer machen muss, für eine deutsche Spedition zu arbeiten.
Ja, es wäre sicher sinnvoll, nochmal über das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz nachzudenken.
100 Punkte.
Vielleicht brauchen Fahrer mit langjähriger Berufserfahrung halt keine zusätzliche Prüfung. Und wenn doch, dann könnte sie ja vielleicht in der jeweiligen Landessprache angeboten werden und nicht nur auf Deutsch.
Ein weiteres Thema, der Job muss ja einfach insgesamt attraktiver werden, damit dieses King of Road-Feeling vielleicht so ein bisschen zurückkommt.
Das betrifft ja nicht nur die ausländischen Firmen, sondern auch die deutschen. Da gibt es ja auch viele Baustellen, die politisch gelöst werden müssen. Der Parkplatzmangel zum Beispiel.
Oh ja.
Lkw-Fahrerinnen und Fahrer überschreiten oft ihre Lenkzeiten, weil sie von Raststätte zu Raststätte fahren und einfach keinen Parkplatz finden. Das erhöht den Stress und die Gefahr von Unfällen.
Es bräuchte bessere Arbeitsbedingungen, eine faire Bezahlung und vor allem auch eine stärkere gesellschaftliche Anerkennung. Lkw-Fahrer und Fahrerinnen leisten so einen wichtigen Beitrag, versorgen uns alle mit allem. Danke an dieser Stelle für all das.
Das stimmt, danke an euch, dass unsere Welt nicht zusammenbricht.
Ja, gäbe es denn Alternativen? Immer mehr Lkw ist jetzt die Zukunftsprognose, die du gerade genannt hast. Es gäbe ja vielleicht noch andere.
Und um die kümmern wir uns nächste Woche, nämlich die Bahn. Verlagern wir Güter nämlich vom Lkw auf Züge, dann könnte das Lkw-Fahrer und Fahrerinnen krass entlasten. Und nicht nur die. Weniger Lkw, weniger Staus, mehr Parkplätze, weniger CO2. Vielleicht wäre das ja eine bessere Welt.
Wow, hört sich ganz toll an. Aber ob das eine gute Alternative ist und wir wirklich solche Pläne umsetzen können, darüber sprechen wir nächste Woche.
Ich freue mich darauf.
Na, auf jeden Fall.
Ich hoffe, ihr euch auch. Falls das so ist und falls euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn, sofern das nicht schon passiert ist. Aktiviert Glocken da, wo ihr Glocken aktivieren könnt. Was kann man denn noch alles machen?
Man kann auf jeden Fall uns schreiben. plus-podcast@ard.de ist unsere direkte E-Mail-Adresse. Und ihr könnt kommentieren bei Spotify und überhaupt redet in Kontakt zu uns. Wir freuen uns.
Ein großer Dank geht raus an die Autorin dieser Folge, Julia Schuster.
Mit Recherchen von Edgar Verheyen.
Die Redakteurin dieser Folge, Tamara Land.
Und in der Technik arbeiten Michael Bass und Jürgen Kaiser.
Und wir arbeiteten an dieser Folge und sagen Tschüss.
Ja, macht's gut. Nächste Woche dann in eine Bahn, ne?
So sieht's aus. Bis dahin. Tipp für euch. Wie könnte es anders sein?
Der Versprechungsonkel David sagt jetzt, es gibt zum Schluss noch einen Podcast-Tipp. Weg von der Straße und von den LKW-Fahrerinnen und Fahrern hin an den Wasserhahn.
Spannendes Thema. Im Podcast 130 Liter geht es um den Kampf um unser Trinkwasser. 130 Liter, so viel Trinkwasser verbraucht nämlich jeder Einzelne von uns im Schnitt jeden
Wahnsinn,
Tag.
Wahnsinn, Wahnsinn. Allein 40 Liter davon spülen wir im Klo runter. Total verschwenderisch. Dass das Wasser nicht mehr für uns alle reicht, das kann man sich hier kaum vorstellen, wenn man sich diese Zahlen anhört.
Doch auch in Deutschland hat der Streit um die lebensnotwendige Ressource Wasser bereits begonnen. Der Podcast 130 Liter, Streit um unser Trinkwasser, zeigt, wo sich diese Konflikte zeigen.
Den Podcast findet ihr, wie auch uns, in der ARD Audiothek. Einfach mal reinhören.